Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista.
Und Andreas Lipko von comdirect.
So langsam nähern wir uns dem Jahresende. Wir sind schon in den Vorbereitungen für unser großes Jahresend-Special mit einem Rückblick und einem Ausblick. Aber es ist noch nicht ganz so weit. Wir haben ja noch nicht Dezember, aber die Berichtssaison ist so, ja, in den allerletzten Zügen. Für dich jetzt nochmal eine Zeit zum Durchschnaufen oder siehst du irgendwo anders noch Fantasie herkommen?
Na gut, ein Durchschnaufen bis zu unserem Jahresüberblick auf jeden Fall, aber jetzt Durchschnaufen für die letzten Wochen glaube ich eher so, dass wir hier doch schon das Größte jetzt gesehen haben, also sowohl in den USA als auch in Deutschland muss ich sagen, ist die Performance in den letzten Tagen doch sehr, sehr hervorragend gewesen und man sieht ja hier auch, dass da schon sehr viel Optimismus einfach drin ist, der natürlich dann auch durch die Berichtssaison entstanden ist. Wir hatten Zahlen von Nvidia gesehen, die Aktie daraufhin sehr scharf und stark entsprechend reagiert und in die Höhe gesprungen. Wir hatten wiederum auch andere Titel, die dann nicht wirklich überzeugen konnten, darüber reden wir ja nachher auch in der Sendung und man sieht also, dass die Marktteilnehmer entsprechend natürlich schon auf die Zahlen reagiert haben und das in den Märkten aktuell eingepreist. Jetzt ist also die Frage, was soll dahingehend von den Unternehmen noch kommen? Hier hatte man lange Zeit immer noch den Ausblick auf eine Konjunkturaufhellung in Europa und in China. In den USA läuft es ja soweit, zumindest den Zahlen, die man so entnehmen kann, kann man das sozusagen denn zumindest erstmal abdeklinieren. Aber insgesamt sieht es doch so aus, dass ich eher den Eindruck habe, die Marktteilnehmer scheinen viele Themen derzeit eher unterzuordnen. Also ich sag mal so, die ganze Covid-19-Thematik beziehungsweise Coronavirus-Pandemie, die ja jetzt wieder sich zumindest auch in Teilen Europas verschärft. Wir haben das Thema Tapering, was so ein bisschen beiseite geschoben wird. Da sagt man ja, klar, die werden jetzt die Anleiherückkäufe oder die Anleihekäufe zurückführen und werden auch zwei Zinserhöhungen in Erwägung ziehen. Aber das ist ja alles erstmal noch in 2022, das werden wir mal sehen. Und dann natürlich das Thema Konjunkturerholung. Und da würde ich auch nochmal ganz groß großes Fragezeichen hintersetzen, ob denn tatsächlich so eine blühende Landschaft da in 2022 entsteht oder ob nicht einfach viel zu viele Themen noch ungeklärt sind und auch als Hemmschuh gelten. Wir haben hier die Lieferkettenproblematik, wir haben weiterhin die Problematik der Frachtmöglichkeiten. Das sind ja nicht nur die Lieferketten, die jetzt direkt gestört sind, sondern wir haben natürlich auch Rohstoffe, die teilweise nicht da sind. Also sehr, sehr viele Themen, die ineinander zwar greifen, aber auch teilweise losgelöst entstanden sind. Und wir haben natürlich das leidige Thema Inflation, was ja doch sehr ambivalent derzeit diskutiert wird. Die Notenbanken sagen halt, ist alles nur vorübergehend, aber darüber reden wir auch noch. Und die anderen Marktteilnehmer sehen es halt doch auch eher zwiegespalten. Also viele, viele Themen, dann denke ich, durchschnaufen, vielleicht von der Zahlenerwartungsseite, aber ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich der Dezember etwas ruppiger und ruckiger werden könnte. Wie siehst du es denn? Bist du schon mitten beim Durchschnaufen?
Ja, ich glaube, wir kriegen jetzt so ein leichtes, man sieht es im DAX heute eigentlich, aber ich finde, wir sehen kein richtiges Durchschnaufen, sondern wieder eine Verschiebung. Wenn ich mir die Tops und Flops heute angucke, dann sehen wir, dass die Leute wieder zurückschwenken. Eine HelloFresh und eine Zalando und die ehemaligen, sag ich mal, Corona-Gewinner, die sind heute wieder stark gefragt. Dafür sehen wir aber auch wirklich in anderen Aktien zum Teil große Abschläge. Aber wir sehen halt auch schon, jetzt habe ich ziemlich oft wir sehen gesagt, ne? Aber machen wir einfach weiter. Es findet wieder eine Rotation statt und das ist das, was den DAX nicht immer so komplett nach unten fallen lässt, sondern wir sehen eine Rotation in den 40 Werten. Wenn wir die Tops und Flops, wenn wir da heute einen Blick drauf werfen, dann sehen wir HelloFresh ist vorne mit Zalando, mit Sartorius, Deutsche Post. Da haben wir vier, wo wir sagen, okay, kommt nochmal ein Lockdown, bin ich mit den Aktien tatsächlich komplett auf der sicheren Seite. Dafür verliert eine Deutsche Bank 4,5%, MTU. Ja, wenn der Lockdown kommt, dann gibt es vielleicht wieder Stornierung bei den Flugzeugen. Deswegen ist eine Airbus unter Druck mit 3,29% und die Autobauer sind heute wieder nicht so gut, wobei VW ja schon seit einiger Zeit auf dem absteigenden Ast ist. Da kommen wir aber auch noch später zu. Und natürlich die Chemiewerte, Covestro, BASF, die kriegen heute wieder ordentlich eine auf die Mütze. Denn wenn Corona wieder hochkommt dann oder hochkocht, dann ist ja natürlich die Volksrepublik China fällt dann die Nachfrage. Die Problematik haben wir ja oft genug durchgekaut. Ob sie wirklich stimmt, wird sich dann wohl erst 2022 zeigen. Dann könnte das vielleicht das Jahr von Covestro und BASF werden, wenn wir irgendwann mal feststellen, das kommt tatsächlich nicht so. Aber gut, heute haben wir Lockdown-Ankündigung in Österreich, was ja auch das ganze Thema wieder hochkochen lässt, wenn wir dazu uns die Aussagen der Politiker ansehen. Jens Spahn, heute bei Mahlzeit hat einer geschrieben, wahrscheinlich hat der Freund von Jens Spahn oder jemand einen DAX-Put gekauft, weil Jens Spahn gesagt hat, es ist schon 10 nach 12 in Sachen Corona. Aber da hat er auch nicht so viel verdient. Wir sehen es ja, 0,23% ist ja jetzt für einen DAX, wenn wir das mit Corona-Rückschlägen und alles vergleichen, ja eigentlich gar nichts. Aber wir sehen halt wieder diese Rückrotation. Wenn wir in MDAX gucken, Carl Zeiss Meditec, Teamviewer, wie lange sind die verschmäht worden? Heute auf einmal wieder fast 3% im Plus. Und wenn wir noch eine Liga tiefer gehen, dann sehen wir FlatEx und Shop Apotheke ganz, ganz klar im Plus, und bei Global Fashion, da interessiert keinen mehr, dass die Zahlen blöd waren oder nicht gepasst haben, dass alles so nicht gepasst hat. Heute 5,76% im Plus, weil ja eventuell das ganze Thema Corona nochmal hochkommen könnte. Von daher glaube ich, wir sehen so ein Durchschnaufen und wir werden vielleicht jetzt eine ganze Zeit lang wieder nicht sehen, dass quasi die Werte im Einklang marschieren. Also die einen werden wieder verlieren, die anderen werden gewinnen, und das wird wieder so dazu führen, dass der DAX vielleicht in kleinen Trippelschritten nach unten geht und dann in dem Sinne durchschnauft, aber so einen richtig großen Rücksetzer, wie wir das ja früher, man muss ja wirklich sagen, es ist ja alles nicht mehr wie früher. Ne? Früher hat man ja gesagt, okay, Richtung Ende November macht der DAX nochmal einen Rücksetzer von 1-2%, nachdem er schon gut gelaufen ist, holt nochmal kräftig Luft und startet dann im Dezember nochmal richtig durch bis Mitte Januar, und dann haben wir wirklich die Jahresendrallye mit über Weihnachtsrallye bis Neujahrsrallye dann gesehen. Da gibt es ja immer verschiedene Bezeichnungen, um das Ganze nach oben zu ziehen oder weiter zu verlängern, die Rallye. Ich glaube, kommen wieder diese Probleme hoch, und das dürfte wahrscheinlich wieder zu einer Rotation führen, aber zum richtig großen Durchschnaufen nicht. Und damit sind wir dann beim Thema, was du schon gesagt hast, Inflationsrate, die ja lange Zeit beiseite geschoben wird und oder wurde. Und jetzt haben wir heute die Erzeugerpreise gesehen. 18,4% geht's nach oben mit den Erzeugerpreisen. Also da sind ja wirklich die kühnsten Erwartungen der Analysten übertroffen worden, die mit 16,2 gerechnet hatten, sind jetzt nochmal mit 18,4% in den Schatten gestellt worden. Also also da brauchen wir jetzt nicht lange drum rumreden, oder? Die Inflationsrate wird auch wieder gruselig werden.
Auf jeden Fall, vor allen Dingen haben wir hier ein Phänomen, was sich nicht nur auf ein Land beschränken lässt, sondern wir haben das wirklich tatsächlich durch die Bank weg. Zumindest bei den westlichen Industrienationen kann man genau das sehen, dass die Erzeugerpreise hier seit einigen Monaten, kann man schon fast sagen, hier am Ansteigen sind. Erstmal hat sich das Ganze noch ein bisschen in Grenzen gehalten. Das heißt, man hat hier keine große Preissteigerung gesehen. Jetzt schlagen natürlich genau diese Preise durch, die aus dem Rohstoffsektor kommen. Stark gestiegene Ölpreise, stark gestiegene Preise auch beim Eisenerz und bei anderen wichtigen Ausgangsstoffen, Kupfer und Co., sind natürlich alles Preistreiber gewesen, die gerade bei den Erzeugern hier sehr, sehr hohe Einkaufskosten eben auch erzeugt bzw. dann natürlich auch verursacht haben. Und was bisher so ein bisschen dämpfend wirkte, war, dass das erstmal direkt bei den Unternehmen zu einer schrumpfenden Marge geführt hat, weil man natürlich diese Preissteigerung auf eben der Rohstoffseite entsprechend erstmal noch nicht weitergegeben hat. Aber, und jetzt kommt auch genau das Problem, was ich sehe, ich glaube, die Notenbank unterschätzt tatsächlich, je länger dieser Effekt bleibt, desto höher und desto größer fällt dann auch die Weitergabe dieser gestiegenen Preise an den Endkonsumenten aus, was dann natürlich auch zur Sorge oder dafür sorgen wird, dass die gute alte Lohnpreisspirale wieder anspringt. Das heißt, die Arbeitnehmer wollen natürlich auch mehr Lohn haben, weil die Preise insgesamt steigen und so weiter und so weiter. Dann haben wir hier wirklich nach dem Lehrbuch einen Effekt, der dafür sorgen kann, dass die Inflationsraten dann nachhaltig auch wirklich stärker und auch vor allen Dingen länger ansteigen. Und ich glaube, dass das dann auch nicht einfach so schnell wieder rückgängig gemacht werden kann durch entsprechende schnelle Aktionen von Seiten der Notenbanken, dass man jetzt hier die Zinsen anhebt. Weil erstmal muss man ja die Anleihekaufprogramme stoppen. Dann muss man im Endeffekt auch wieder auf ein Zinsniveau zurückkommen, was eben auch eine Wirkung zeigt. Aktuell ist es ja tatsächlich so, wenn man eben von 0 Zins auf, 0,5% oder selbst 3/4 oder 75 Basispunkte eben gehen würde, dann ist dieser Effekt kaum wahrnehmbar. Das fängt wirklich erst an, so bei um 3%. 10%, dass man dann sagen kann, da ist tatsächlich eine dämpfende Wirkung in der Realwirtschaft zu sehen und natürlich auch bei der Inflationspreisentwicklung oder bei der Inflationsentwicklung generell. Und deswegen kann das wirklich im nächsten Jahr ein Thema werden und vor allen Dingen sehr, sehr spannend. Also von daher, ich denke, das Thema ist lange Zeit einfach zu stark unterschätzt worden von den Notenbanken. Man ist tatsächlich davon ausgegangen, dass man so eine Peak-Phänomene vorfindet. Das heißt, die Preise gehen nur kurz hoch, fallen sofort wieder. Jetzt haben wir aber teilweise wirklich sehr, sehr hohe Preisniveaus ausgebildet. Wir sehen es im Öl, wir sehen es aber eben auch bei anderen Rohstoffen und diese schlagen jetzt in der Realwirtschaft tatsächlich durch. Ich weiß nicht, ich bin gespannt, was du jetzt dazu sagst, Markus.
Ich glaube, man hat dieses Phänomen, also ich glaube, man hat es nicht unterschätzt und man versucht es einfach nur klein zu reden. Und ich glaube, wir werden unterschiedliche Wege sehen, wie sich die Inflation entwickelt. Wir werden sehen, dass sie in den USA zurückgehen wird. Wir werden sehen, dass sie in der Eurozone hoch bleiben wird, weil wir heute ja auch schon wieder gesehen haben, Christine Lagarde hat sich heute ja wieder zu Wort gemeldet auf dem Kongress und hat gesagt, für die EZB gilt es jetzt, ihre Geldpolitik geduldig und beharrlich fortzusetzen. Also das heißt, wenn PEP ausläuft, wird irgendwas anderes kommen und das kleinere Anleihenprogramm, was ja abheißt, wird irgendwie noch mit anderen Sachen unterstützt. Also das werden wir jetzt im Dezember sehen. Das wird wiederum zur Folge haben, dass der Dollar weiterhin gegen den Euro zulegt, was ja für ein exportlastiges Land wie Deutschland ja auf der einen Seite natürlich Konjunkturhilfe ist. Die EZB möchte ja natürlich den Euro-Kurs hier niedrig halten und das ist ja wie ein Konjunkturprogramm für besonders starke Exportländer wie Deutschland. Also von daher ist das ganz gut. Aber sollte sie die Anleihenkäufe einstellen oder sollte sie an der Zinsschraube drehen, dann haben wir diese Problematik ja schon mal in vorherigen Podcasts beschrieben, dann glaube ich, dass einige südländische Staaten am Rande der Pleite wieder stehen und dann wackelt der Euro wieder insgesamt. Und das ist natürlich so ein schmaler Drahtseilakt, den Lagarde hier gehen muss. Sie muss halt, oder die EZB muss halt verschiedene Staaten unter einen Hut bringen. Für die USA ist es einfach viel einfacher. Die Fed kann einfach ja die Zinsschraube rumdrehen und wenn Amerika sich dann über Staatsanleihen oder so ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss, dann kennen wir dieses Spielchen. Ne? Ist ja auch immer in regelmäßigen Abständen behaken sich dann die Demokraten und die Republikaner über eine Anhebung der Schuldenobergrenze. Aber letztendlich wird sie dann wieder immer angehoben, auch wenn es mal ein bisschen für Trouble sorgt oder mal 2-3 Wochen die Märkte ein Stück belastet. Aber letztendlich wird die Schuldenobergrenze angehoben und deswegen ist es nicht ganz so dramatisch, ob die USA dann durch eine Zinserhöhung eventuell dann für ihre eigenen Finanzen ein wenig tiefer in die Tasche greifen müssen, weil die Zinsen ein Stück nach oben steigen. Das ist egal, aber für die EU ist es halt schwierig, hier alle unter einen Hut zu bringen und deswegen glaube ich, dass wir hier ähnlich wie nach der Finanzkrise wieder eine Schere sehen werden. Auch hier haben sich ja die Banken durch die Zinspolitik der Fed einfach viel, viel schneller erholt, als es die europäischen Institute getan haben. Und ich glaube, wir werden jetzt wieder so eine ähnliche Entwicklung sehen. Die Fed wird viel, viel schneller, spätestens Mitte des nächsten Jahres wahrscheinlich anfangen, an der Zinsschraube zu drehen. Und die EZB wird die Zinsschraube mindestens noch 1,5 Jahre auf Null halten und weiterhin Geld in die Märkte pumpen, sodass dieser Effekt, dass es auseinandergeht und diesmal dann auch in Sachen Inflation, diesmal so ähnlich sein wird wie nach der Finanzkrise. Also die Fed wird schneller reagieren, wird die Inflation viel, viel schneller in den Griff bekommen, als wir es hier in der Eurozone sehen werden. Also das ist so meine Meinung dazu, weil man eben auch hier andere Probleme hat. Und deswegen glaube ich, dass die Problematik auseinandergehen wird. Also in den USA wird das Thema irgendwann abgehakt sein und in der Eurozone wird es uns noch länger beschäftigen. Und deswegen ist dann halt die Frage, wenn die Fed tatsächlich irgendwann die Zinsen hochdreht und die EZB im Dezember verkündet, wir werden weiter Geld in die Märkte pumpen, glaubst du, dass die Rallye dann tatsächlich noch bis ins nächste Jahr geht?
Also ich glaube tatsächlich, ich habe ja schon so ein bisschen gespoilert bei der ersten Frage, dass wir den Dezember doch ein bisschen anders betrachten müssen. Und zwar, ich hatte ja erstmal die Gründe genannt, was ich hier als Störfeuer sehe, aber ich sehe auch noch gerade, was Jahresendrallye angeht, noch einen anderen sehr, sehr wichtigen Aspekt. Und da stört mich so ein bisschen dieses, ja, wie soll man sagen, Sorglosigkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber doch ein sehr, sehr hohes Euphorie-Level. Ich habe gerade in den letzten Tagen viele Marktkommentatoren und Marktkommentare gelesen, wo sozusagen nach dem Motto davon ausgegangen wird, ja, der Markt steigt noch weiter. Man kann zwar nicht genau sagen, bis wohin, weil man hatte so 16.302 als Jahresendziel, aber es ist ja noch nicht Jahresende, deswegen muss der Markt jetzt einfach aus der Technik heraus weiter steigen, was aus meiner Sicht heraus totaler Blödsinn ist, weil im Endeffekt ist es halt so, der Markt braucht eine Basis und die Basis hat er nun mal, ob man es will oder nicht, von der fundamentalen Seite. Und wenn diese Seite derzeit doch einige Störungen zu verzeichnen hat und so auch nicht mehr wirklich astrein dann eben sich auch entwickeln kann, dann kann die Markttechnik zwar auch ein Stück weit weiter laufen, aber eben auch nicht endlos und auch sich nicht komplett loslösen. Wir hatten solche Szenarien zwar schon mal gesehen, aber es war dann auch immer wieder so eine Art, wie soll man sagen, Licht am Ende des Tunnels. Das heißt, die Markttechnik hat vieles vorweggenommen, was von der fundamentalen Seite derzeit noch nicht da war, aber man konnte antizipieren, dass sich das im Endeffekt positiv entwickeln kann. Ich sehe es diesmal aber so, dass hier so ein bisschen der der Schwanz mit dem Hund wedelt und dass hier die Markttechnik wirklich momentan einfach herangezogen wird, weil halt viele Analysten momentan einfach dieses bullische Szenario unbedingt nochmal weiter aufrechthalten wollen. Ich meine, wir selber waren ja auch dabei, dass wir bereits auch zur Mitte des Jahres gesagt haben, ja, es kommt eine Jahresendrallye, jetzt ist sie aber schon frühzeitig da. Das heißt natürlich, okay, was soll man jetzt im Dezember machen? Ich denke trotzdem, dass wir hier, wie gesagt, ruppige Zeiten sehen. Man muss halt auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Man muss natürlich auch sehen, wie ist die Situation? Ich halte mich da nicht dran fest. Ich finde 16.3 im DAX jetzt gesehen wirklich ambitioniert. Ich wüsste jetzt gar nicht, was man eben auch für Argumentationen noch ranziehen soll, damit der DAX noch weiter steigen kann in diesem Jahr. In Amerika sind wir sowieso schon lange gut und böse. Da ist natürlich auch der Aspekt einfach der, dass die Situation homogener ist, dass die Notenbank einfach auch hier wesentlich besser mit dem Marktteilnehmer spielen kann und natürlich hier alles gekauft wird, was bisher gut gelaufen ist. In Deutschland sehe ich es ein bisschen anders. Auch jetzt die Bewegung wieder zurück in die Stay-at-Home-Gewinner, also ob eine Zalando oder eine Sartorius und eine HelloFresh, das sind ja alles Unternehmen, natürlich haben die gut verdient, aber das heißt doch nicht, dass die im kommenden Jahr sich genauso entwickeln werden wie jetzt und wer jetzt sozusagen solche Unternehmen kauft, geht ja davon aus, dass die Entwicklung sich äquivalent wieder dazu denn darstellen wird und da würde ich auch nochmal ein großes Fragezeichen hintermachen. Man merkt es ja schon, wir haben eine ganz andere, zum Glück auch Ausgangsbasis als zum Jahresbeginn. Das heißt, dass hier die Restriktionen natürlich nicht so krass ausfallen werden, wie man das eben zum Jahresanfang hatte. Und deswegen, wie gesagt, fühle mich momentan nicht ganz wohl. Deswegen, Jahresendrallye würde ich, glaube ich, schon so einen halben Haken hintermachen. Deswegen natürlich auch eine Antwort, nein, ich glaube nicht, dass sie sich bis ins nächste Jahr reinzieht. Es könnte eventuell sein, dass wir im kommenden Jahr aber eine neue Aufwärtsbewegung dann sehen, die dann genau durch die möglichen Favoriten, vielleicht eher aus dem zyklischen Sektor, eben perspektivisch 6 bis 9 Monate angeführt wird, aber da haben wir noch ein paar Ausgaben, über die wir dann sprechen können. Wie siehst du es denn? Bist du der Bulle zum Jahresende hin?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, da werden noch ein Stück weit nach oben ziehen, ja. Ich glaube, wir werden jetzt nach unten gehen, aber wir kennen auch dieses Phänomen des Verdrängens, dass es mittlerweile viel, viel schneller geht. Aber ja, wir können hier tatsächlich mahnen und alles, aber ich glaube, dann sind wir so wie die alten Herren aus der Muppet Show, Waldorf und Stettler, die immer nur da oben sitzen und mahnen, den Finger heben und irgendwie geht's vielleicht doch noch ein Stück weiter nach oben. Ich gebe dir mit deinem Ansatz zu 100% recht, aber ich glaube, dass das manchmal einfach aktuell durch so viel Geld im Markt ausgehebelt wird, dass viele jetzt nochmal sagen, okay, Fed fängt jetzt mit dem Tapering an, aber es ist ja das Geld noch da und das Geld muss noch untergebracht werden und die Amerikaner sind immer Künstler und ich muss mich da an eine Aussage von meinem Ex-Chef von Hansa Bernecker erinnern, dem stellen wir freitags immer 3 Fragen bei uns, kann man lesen und da hat der Alex ihm auch die Frage gestellt, ob er glaubt, dass wir noch eine Jahresendrallye respektive Weihnachtsrallye sehen. Und er hat gesagt, die Amerikaner wollen die sehen. Und wenn die sehen wollen, dann gibt's die auch, weil die eine fröhliche Zeit unterm Weihnachtsbaum haben wollen und nicht, dass vor Weihnachten die Märkte zusammenbrechen und alle dann schlechte Laune an Weihnachten haben. Und irgendwie, ja, habe ich das so im Hinterkopf und ich glaube, das trifft es irgendwo auch. Die Amerikaner sind tatsächlich immer Künstler, ihre Märkte dann noch laufen zu lassen. Und deswegen glaube ich, dass die US-Märkte es vormachen, auch wenn es ja irgendwo schon nicht mehr zu begründen ist, wenn man davon ausgeht, die Börse spielt ein wenig die Zukunft. Aber wir sehen, Apple zieht auf ein neues Allzeithoch. Die Zahlen, wenn wir gucken, wie schnell die Zahlen abgehakt waren bei Amazon und Apple, die ja relativ, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wirklich nicht das Gelbe vom Ei waren. Aber jetzt ziehen sie auf ein neues Allzeithoch, weil Bloomberg gestern berichtet hat, Apple kommt 2025 mit einem voll autonom fahrenden Auto auf den Markt und schwupps, legt die Aktie fast 3% zu und geht auf einen neuen Allzeithoch aus dem Handel. Also von daher sehen wir, die Zahlen, die nicht gut waren, sind schnell verdrängt worden und dann wird wieder nach anderem gesucht. Und von daher glaube ich ja, dass die zumindest die Amerikaner nochmal vorwegziehen im Dezember und dass der DAX irgendwann dann nochmal ein Stück hinterherzieht und dass wir dann tatsächlich noch höher aus dem Handel gehen als das Allzeithoch, was wir jetzt gesehen haben. Und dann glaube ich aber, dass wir ein schwierigeres Jahr 2022 sehen, wo wir dann wirklich mal uns damit beschäftigen müssen, kleinere Brötchen zu backen. Aber ich glaube, so bis Mitte Januar werden wir das alles noch auskosten können. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber zumindest wissen wir, wie es bei uns jetzt weitergeht, nämlich mit Teil 2. Und in Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren, da geht es um Ihre Fragen und unsere Einschätzungen dazu. Und es sind wieder viele gekommen und wir haben uns 5 Stück rausgesucht. Und wir wollen Sie auch gar nicht länger auf die Folter spannen und fangen direkt an. Brandaktuell, diese Woche sind sie rausgekommen, die Zahlen von Alibaba. Ich habe geschrieben, jetzt hält die Regierung schon mal die Füße still und dann kommen die mit solchen Zahlen. Wie sollten Anleger deiner Meinung nach jetzt damit umgehen?
Also zum einen, wenn man noch in den Aktien investiert, ist natürlich die Nerven behalten. Jetzt ist ja sozusagen der Drop schon gelutscht und von daher jetzt auch zu reagieren, das macht gar keinen Sinn. Ich denke, dass Alibaba, wenn man hier einfach perspektivisch langfristig unterwegs ist, wenn man wirklich als klassischer Investor eben dabei ist, dann muss man solche, wie soll man sagen, Unebenheiten dann eben auch mitnehmen. Das heißt, solche Kursreaktionen, wie wir sie jetzt gesehen haben, gehören einfach zu Alibaba, zu den Aktien auch dazu. Es ist ein Technologieunternehmen, dann ein chinesisches Technologieunternehmen. Das heißt, hier hat man wirklich eine quadrierte Volatilität, denn schon aufgrund der Ausgangssituation. Und das muss man halt dann auch betrachten, wenn man natürlich in solche Unternehmen unterwegs ist. Wenn man ein bisschen tiefer in die Zahlen reingeht, natürlich war hier eine Enttäuschung zu sehen, aus zwei Gründen aus meiner Sicht heraus. Zum einen natürlich hat man hier ganz klar die Wachstumsprognosen gekappt. Man hatte vorher 30% ungefähr prognostiziert, jetzt sind es nur noch 20 bis 23. Gut, das ist praktisch knapp ein Rückgang von, also kann man schon 25-30% sehen von der avisierten Zielgröße. Dass der Aktienkurs aber dermaßen stark eben darauf reagiert, sehe ich momentan als ein wenig übertrieben an und zeigt eben auch genau das, dass die Anleger unheimlich nervös sind, weil man eben nicht weiß, wie sich die Märkte jetzt weiterentwickeln werden und vor allen Dingen, weil eben auch wirklich nicht alles so sorgenfrei eben ist, wie man es eben doch gedacht hat. Dann, wo ich ein bisschen hellhörig geworden bin, ist tatsächlich auch nochmal die Aussage, dass Alibaba hier einen starken Wettbewerb sieht und dass man eben doch die Corona-Unsicherheiten hat und deswegen bei der Umsatzprognose auch vorsichtig ist. Und da bin ich so ein bisschen auch hellhörig geworden. Wettbewerb bei Alibaba, ja klar, war ja irgendwie abzusehen, aber das ist ja eigentlich eher so ein Argument, wo ich denke, okay, so ein großes Unternehmen mit solch einer Marktmacht, das ist klar, dass man da Konkurrenz hat. Mich interessiert halt, wo man da darauf abgezielt hat, ob man dann im Endeffekt dann wirklich hier auch nochmal in Richtung vielleicht die politische Komponente mit eingearbeitet hat. Das muss ich halt alles noch zeigen. Corona-Unsicherheiten sehen wir momentan. Natürlich sind die da und man muss eben auch sehen, wie es denn weiterhin sich darstellt. Aber wie gesagt, für mich bleibt eigentlich im Endeffekt das Unternehmen interessant. Man verdient ja auch weiterhin megamäßig, gerade im Cloud-Geschäft. Man hat sich ja auch durch die Übernahme der Supermarktkette SunArt hier eigentlich gut positioniert und die halt trägt ja auch schon mächtig zum Wachstum insgesamt bei. Also ich sehe ja eigentlich schon ein Unternehmen, was eigentlich nach wie vor interessant ist. Von daher denke ich, vielleicht eine Konsolidierung abwarten. Wer hier noch nicht drin ist, der kann sich dann so ein Unternehmen auf diesem Niveau durchaus mal ansehen. Und ich glaube auch, dass hier, wie gesagt, doch die Suppe derzeit etwas zu heiß gegessen wird und dass man hier vielleicht doch hätte etwas mehr warten sollen. Ja, lange Zeit gewartet bei CureVac. Die Aktie legt ja wieder los, konnte in den letzten Tagen gut 20% zulegen. Sollte man hier nach dem Motto vorgehen, Totgesagte leben länger, Markus?
Das ist eine gute Frage. Ich bin immer noch vorsichtig. Für ganz, 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 ganz Mutige würde ich sagen, ja, könnte man das tatsächlich festhalten. Für den Rest oder für die breite Anlegerschaft, finde ich, ist es noch zu früh. Man hat jetzt zwei gute Nachrichten, in Anführungszeichen muss man jetzt aber auch das setzen. gesehen. Zum einen hat man gesehen, der Umsatz ist kräftig nach oben gestellt, weil man jetzt bei dem zweiten Impfstoff, also dem Impfstoff der zweiten Generation mit GlaxoSmithKline zusammenarbeitet und da dann auch dafür was abbekommt. Deswegen ist der Umsatz nach oben gestellt. Der Verlust ist auf der anderen Seite aber auch kräftig in die Höhe geschnippt. Und von daher kann man die Zahlen zum einen mit einem lächelnden und mit einem weinenden Auge begutachten. Und dann, was natürlich ein Stück weit mehr für Furore gesorgt hat oder für die Kursbewegung ist, dass man Daten zum Impfstoff der zweiten Generation jetzt auch veröffentlicht hat. Also, es ist ein Ergebnis von einer Versuchsreihe mit Makaken, also mit Affen. Und da hat man jetzt festgestellt, liegt man ungefähr mit dem Impfstoff der zweiten Generation auf einem Level, wie es zu Anfang BioNTech-Pfizer war. Man hat jetzt also diese beiden mRNA-Impfstoffe miteinander verglichen bei dieser Studie. Und da kam man eben zu dem Ergebnis, dass man hier auf dem gleichen Level ist wie BioNTech-Pfizer. Nur Affen sind keine Menschen und ob es dann tatsächlich auch bei Menschen genauso funktioniert, diesen Beweis ist CureVac eben noch schuldig. Ich finde, man hat aus den Fehlern des ersten Impfstoffs gelernt. Man hat sich mit GlaxoSmithKline wirklich jetzt einen erfahrenen Impfstoffproduzenten an die Seite geholt, der da auch mit einwirkt und mit arbeitet, und deswegen kann es am Ende tatsächlich besser ausgehen als beim ersten. Aber ob das jetzt schon der Fall ist und ob man das jetzt schon spielen sollte, weiß ich nicht. Die Aktie hat erst vor kurzer Zeit auch ihr Allzeittief markiert, erholt sich natürlich von daher jetzt ein Stück, weil die Fantasie wieder ein kleines Stück zurückkommt. Aber ich finde, wenn überhaupt, nur mit einer klitzekleinen Position, und ich finde, da ist immer noch so viel Vertrauen verbrannt, dass ich da noch abwarten würde. Also ich bin noch nicht überzeugt, dass das wirklich am Ende zum Erfolg führt. Also da fehlen mir noch so ein paar Daten. Und auf der anderen Seite muss man auch sehen, wird selbst wenn der Impfstoff zugelassen wird, wird man hier nicht, jetzt mal in Dagobert Duck-Sprache gesprochen, nicht so viel Geld scheffeln oder in so viel Geld schwimmen, wie es BioNTech, Pfizer oder Moderna vorgemacht haben, sondern hier muss auch CureVac deutlich kleinere Brötchen backen, aber es wird sie zumindest klar auch wieder in die Gewinnzone heben oder zum ersten Mal in die Gewinnzone bringen, was natürlich auch von Vorteil ist. Aber insgesamt, unterm Strich, bin ich noch nicht so überzeugt. Fragen kann man sich ja sowas Ähnliches auch bei VW. Ne? Die Aktie profitiert aktuell von der guten Stimmung, die wir am Markt gesehen haben, muss man jetzt erstmal vorsichtig sagen, weil heute geht es ja ein Stück wieder runter. VW ist da nicht mitgezogen. Ist das ein Warnsignal für dich?
Na gut, wir haben ja natürlich das gesehen, dass die Marktteilnehmer ja insbesondere auf die Werte gesetzt haben, die in diesem Jahr gut gelaufen sind, beziehungsweise auf die, die halt durch Stay-at-Home-Aktivitäten eben profitiert haben und auch vielleicht dann wieder profitieren werden. Deswegen ist man natürlich bei zyklischen Aktien, gerade aus dem Automotive-Sektor, doch eher vorsichtig. Und dazu gehört natürlich dann eben auch Volkswagen im weitesten Sinne oder beziehungsweise im engsten Sinne. Ich denke, dass hier natürlich immer wieder auch die Problematik ist, Lieferketten, wie verläuft es da weiter, was ist mit dem Halbleiterknappheit insgesamt. Wir haben am Anfang ja auch über die gestiegenen Rohstoffpreise halt auch gesprochen, und das trifft natürlich Volkswagen genauso. Dann die ganze Thematik, dass immer mehr kleine Unternehmen auch am Horizont erscheinen. Da hatten wir in den letzten Ausgaben Rivian, beziehungsweise werden wir nachher auch über einen anderen Wadenbeißer in dieser Branche reden. Das heißt, das ist natürlich, sind alles erstmal mehr Erscheinungen, die es Volkswagen nicht unbedingt einfacher machen, die also auch natürlich bei den Kundengruppen so ein Stück weit bildern und natürlich auch dafür Sorge tragen, dass hier einfach viele vielleicht umschwenken und nicht mehr einen Volkswagen kaufen, sondern eben einen anderen Wagen. Also von daher bleibt sicherlich herausfordernd, aber Volkswagen ist es ja auch gewöhnt und kann mit solchen Situationen aus meiner Sicht heraus umgehen. Ich denke, ich würde hier in den kommenden Wochen bei Volkswagen eher vorsichtig sein, weil das Aktien sind, die ganz, ganz sensibel auf die weitere Berichterstattung und auf die weiteren politischen, insbesondere Ereignisse rund um die Coronavirus-Pandemie natürlich reagieren werden. Ich denke aber, dass das durchaus so ein paar, ich sage jetzt mal vorsichtig, Hidden Champions für 2022 sein können, weil nämlich im Gegensatz zum Gesamtmarkt ist hier doch ein gewisser Pessimismus oder eben auch eine sehr abwartende Haltung zu erkennen, und die könnte sich dann im nächsten Jahr natürlich entladen, und von daher glaube ich, sollte man die Aktie noch nicht abschreiben, aber ich würde jetzt auch noch nicht unbedingt hinterher stürzen, sondern hier wirklich ein bisschen vorsichtiger agieren, aber auf jeden Fall auf der Watchlist behalten. Sollte man die Aktien von ThyssenKrupp auch auf der Watchlist behalten, dann kommt ja richtig Drive rein. Jetzt ist hier der die Wasserstofffantasie durch eine mögliche Ausgliederung drin. Verleiht es der Aktie Schub, Markus?
Ja, auf jeden Fall. Wir sehen dieses Phänomen ja auch bei Daimler, wenn wir das jetzt mit VW mal vergleichen, dass die Abspaltung der Truck-Sparte hier für Schub in der Aktie gesorgt hat. Und so ähnlich wird es sich jetzt auch bei ThyssenKrupp verhalten. Ist zwar noch nicht zu 100% sicher, ob man jetzt sein Geschäft mit Elektrolyseuren wirklich an die Börse bringt. Das ist ja mit einem italienischen Unternehmen, ist man ja zusammen hier dran beteiligt. ThyssenKrupp hat die Mehrheit und will auch nach dem Börsengang die Mehrheit behalten. So hat sich zumindest Martina Merz bei der Präsentation der Zahlen fürs abgeschlossene Quartal, ThyssenKrupp hat ja hier schon über das vierte Quartal berichtet, geäußert. Es war eine Reihe von guten Nachrichten. Man hat auch gesagt, man möchte wieder im neuen Geschäftsjahr grüne Zahlen schreiben. Unterm Strich spricht man sogar von 1 Milliarde Euro Gewinn. Das heißt also, dass wirklich ThyssenKrupp kann man jetzt wirklich, glaube ich, 100% offiziell sagen, das Schlimmste hinter sich gelassen hat und wieder auf dem Weg der Besserung ist. Also der Patient erholt sich wieder. Die Restrukturierungsmaßnahmen haben voll gegriffen und man muss sagen, es war eine schwierige Phase, aber hier muss man aber auch sagen, Martina Merz hat hier wirklich einen sehr guten Job gemacht, hat wirklich den Konzern am Rande des Abgrunds im Grunde genommen übernommen und hat dann auch sich ein Stück weit Kritik anhören müssen, weil man ja wirklich das Juwel des Konzerns, die Aufzugssparte, versilbert hat. Aber das insgesamt läuft es wieder ganz gut. Jetzt ist die Frage, was macht man mit der Stahlsparte? Die möchte man wahrscheinlich jetzt dann doch in Eigenregie wieder auf Vordermann bringen und nicht mehr fusionieren. Und insgesamt sieht das Bild wieder gut aus. Der Ausblick ist gut. Ja, man muss fast schon sagen, wer jetzt noch kommt, sollte nochmal einen kleineren Rücksetzer abwarten. Dann ist es fast schon ein Stück weit zu spät. Aber ich glaube doch, dass wir im nächsten Jahr das ThyssenKrupp, wenn das sich alles so weiterentwickelt, wie Martina Merz das jetzt so ein Stück weit aufgezeichnet hat, dass ThyssenKrupp 2022 zu den ganz großen Gewinnern an der Börse zählt. RWE könnte vielleicht auch dazu gehören. Die haben ja auch auf ihrem Kapitalmarkttag wirklich neue ehrgeizige Ziele veröffentlicht. Sind die für dich erreichbar?
Ja, ich denke, dass RWE tatsächlich 2022 sehr, sehr interessant bleiben kann. Ich hatte ja auch bereits am Jahresanfang darauf hingewiesen, dass ich die Versorger eigentlich super finde, weil man hier wirklich eine Transformation gesehen hat, die wirklich an Früchte trägt. Jetzt in diesem ersten Halbjahr hat ironischerweise ja sogar dann eher der regenerative Energiebereich bei RWE einen Strich durch die Rechnung gemacht. Man hat hier einige Probleme, die wetterbedingt waren, dass man eben nicht so hohe Erträge eben ausweisen konnte, aber dafür der, ja, sag ich mal, nicht ESG-konforme Kohlewerkbereich, der hat sozusagen, also die Energieerzeugung mit fossilen Brennstoffen, danach habe ich gerade gesucht, genau, der hatte sozusagen so ein bisschen RWE dann geholfen und konnte dahingehend den Gewinn zumindest halten. Jetzt ist RWE aber weiter sich hier zu einem astreinen ESG-konformen, regenerativen Energiekonzern auszurichten und man ist bereits schon Europas größter Konzern in dieser Kategorie und will jetzt hier noch weiter das Profil schärfen. Und ich glaube, dass das wirklich ein ganz guter Schritt ist, aus zweierlei Gründen heraus. Zum einen natürlich wegen der Ertragskraft, die dadurch dann eben zukünftig gesteigert werden kann, als auch natürlich durch den Cashflow von Investoren, also deren Anlagegelder werden dann natürlich in solche Konzerne in Zukunft wesentlich stärker fließen und das könnten dann natürlich auch den Aktien von RWE zugutekommen. Wir sehen es ja in vielen Bereichen, dass gerade Aktien, die auf einmal von Investoren entdeckt oder beziehungsweise dann auf einmal investierbar sind, dass die dann entsprechend auch im Kurs reagieren. Das könnte ich mir bei RWE auch sehr gut vorstellen. Also von daher, was ich jetzt gesehen habe, Prognosen für 2022 erhöht, man hat die Dividende erhöht, die Weichen sind richtig gestellt, was soll man noch mehr sagen, also von aus meiner Sicht heraus alles tippitoppi, fast schon zu schön, um wahr zu sein, aber insgesamt auf jeden Fall eine interessante Aktie fürs nächste Jahr.
Ja, und wir haben noch einen interessanten dritten Teil, zu dem kommen wir jetzt. Und wer Come On in den Börsen-Podcast regelmäßig hört, der weiß genau, worum es jetzt im dritten Teil geht, nämlich um die Aktien, die auf den Seiten von Onvista im Fokus stehen und die Aktien, die bei der Comdirect ein hohes Handelsvolumen aufweisen. Und wir fangen mal an mit einer Aktie, die hatten wir schon lange nicht mehr. Amazon, wie sieht's da aus? Wird gekauft, oder?
Ja, da bei Amazon greifen tatsächlich unsere Kunden zu. Das hat natürlich zwei Gründe. Zum einen dass einen Schaden des anderen freut. Also Alibaba hier ja auf die hohe Wettbewerbssituation eben hingewiesen und da haben natürlich dann viele eins und eins zusammengezählt und gesagt, oh Mensch, kann eigentlich nur Amazon sein, die hier anscheinend Alibaba das Leben schwer machen. Dann des Weiteren die Nachricht über die Verbannung von Visa im Geschäft, im Online-Geschäft in Großbritannien. Und da haben eben auch viele gesagt, das könnte auch so ein Fingerzeig dahingehend sein, dass Amazon hier versucht, jetzt die eigenen Online-Payment-Lösungen mehr in den Vordergrund zu schieben, dass man also denn den teuren Alternativlösungen von den Kreditkartenherstellern so ein bisschen jetzt hier halt einen Stein in den Weg legt und davon eher profitieren kann. Also von daher, die Amazon-Aktien waren zumindest in den letzten Tagen in dieser Woche eher stärker gesucht gewesen. Bei euch der Neueinsteiger Rivian.
Ja, der ist bei uns in unserer Top 100-Liste von fast 0 auf, von 100 auf fast 1 gesprungen. Aber da ist BioNTech zementiert auf unserer 1. Da kommt keiner ran. Aber natürlich nach diesem fulminanten Börsengang haben sich das viele bei uns angeschaut und geguckt, wie es ging. Und Rivian ist wirklich hier ganz weit nach vorne gerauscht und ist ja auch ganz weit nach oben gerauscht und ist jetzt die letzten beiden Tage auch wieder ganz weit nach unten gerauscht. Heute ist wieder leichte Erholung, aber zuletzt hat man zwei Tage hintereinander jeweils 15% verloren. Ja, sagen wir mal so, die ersten Gewinnmitnahmen sind da. Die Diskussion über die Überbewertung ist geführt, ist ein Stück zum Schweigen gebracht worden durch zwei größere Rücksetzer. Jetzt heute geht es wieder 7% nach oben. Von daher kommt die Diskussion bald sicherlich wieder auf. Rivian ist natürlich extrem hoch bewertet und hat schon einige etablierte Autobauer hinter sich gelassen und hat zwar viele Bestellungen und alles, aber wir wissen auch, dass wenn ein Auto neu auf die Straße kommt, wir haben es auch bei Tesla gesehen, dass da viele kleine Kinderkrankheiten auch mit dabei sind, die im Nachhinein immer ausgemerzt werden müssen. Und da wollen wir mal hoffen, dass es nicht so viele sind bei Rivian und dass es dann wirklich alles gut über die Bühne geht, wenn die Autos auf die Straße kommen. Ansonsten könnten wir hier tatsächlich noch einen größeren Rücksetzer sehen. Ist ein riskantes Investment. Ich finde, es ist aktuell noch zu hoch bewertet, aber ich habe eben vorhin gesehen, Wedbush hat das Kursziel für Tesla jetzt von 1.100 auf 1.400 erhöht. Ja, warum soll dann nicht auch eine Rivian weiter steigen? Also, wie gesagt, das nimmt Züge an, die wir vielleicht oder ich manchmal nicht so mehr richtig verstehen kann. Aber da kann man sich dann wirklich nur noch mit dem Wort trösten, sich gegen oder mit dem Satz trösten, sich gegen den Markt zu stemmen, hat noch nie was gebracht. Und wie gesagt, ich will nicht der alte Waldorf von Stettler sein auf der Bank oben bei den Muppets, die immer nur sagen, die Aktie ist viel zu hoch bewertet. Nein, nein, nein. Ja. Kann weiter nach oben gehen, ist schwierig einzuschätzen, ist aber mit einem hohen Rückschlagsrisiko auch mal verbunden. Aber ich glaube auch hier, größere Rücksetzer, wie wir sie jetzt gesehen haben, sind unterm Strich vielleicht dann doch Gelegenheiten. Wenn wir gucken, wie die Amerikaner irgendwelche Neuigkeiten feiern, dann ist das erste Auto auf der Straße wahrscheinlich auch schon wieder ein Plus von 20%. Von daher gucken wir zum nächsten Rivalen, der im Schatten von Rivian ja eigentlich auch mit nach oben gezogen ist, Lucid.
Genau, die Aktie ist dann auch in den letzten Tagen eher verkauft worden. Das hat tatsächlich damit zu tun, wenn wir schon dabei sind, Rivian ja null Umsatz, null Autos produziert. Lucid Group ist da schon einen Schritt weiter. Die wollen zumindest erstmal im nächsten Jahr 20.000 Fahrzeuge produzieren. Bis 2026 sollen es dann 250.000 sein und bis 2030 dann 500.000. Also da sieht man also schon, dass die zumindest schon mal ein kleines Stückchen weiter sind. Man hat ja auch hier nochmal rausgegeben, dass man eben entsprechend schon viele Reservierungen auch für die neuen Wagen im nächsten Jahr hat. 13.000 Reservierungen sind wohl schon da und es können auch durchaus beziehungsweise dann eben 17.000 werden. Von daher scheint es ja zumindest zu laufen. Aber das hat eben dafür Sorge getragen, dass doch einige unserer Kunden zumindest mal die Gewinne mitgenommen haben, die man ja im Vorfeld einfach verzeichnen konnte und eher vorsichtiger sind, weil eben genau die Frage ist, ob dieses Wachstum so bleibt und ob die Ziele dann überhaupt auch in der starken Konkurrenzsituation so erzielbar sind. Ziele erzielt hat Nvidia und deswegen sind die bei euch gesucht gewesen, oder?
Ja, natürlich noch in den Zahlen, haben alle drauf geguckt und wollten wissen, wie es weitergeht und hier kann man einfach nur sagen, ja, es wird weitergehen. Die Zahlen waren hervorragend, es geht nach oben und ich bin eigentlich relativ davon überzeugt, dass Nvidia im Kurs auch die 400 US-Dollar knacken wird. Und warum ist diese 400 so wichtig oder so markant? In dem Fall, wenn die Aktie über 400 Dollar springt, ist sie auch im Club. Jetzt wird bei uns immer diskutiert, was soll man jetzt sagen? Im One-Trillion-Club, wenn wir es auf amerikanisch sagen, ne? Oder im 1-Billionen-Club bei der Marktkapitalisierung, wenn wir das deutsche System dahinter liegen. Also auf jeden Fall wird Nvidia, sagen wir es andersrum, dann in den erlesenen Kreis zu Tesla, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft und Saudi Aramco aufsteigen. Und davon bin ich fast überzeugt. Und dann kann sich jeder im Grunde genommen ausrechnen, wie viel Luft nach oben da noch ist. Airbus heute im Corona-Verkaufswahn?
Ja, natürlich. Auch hier eher Vorsicht, weil natürlich Corona dafür sorgt, dass eben viele dann wahrscheinlich erstmal ihre Reisen auf den Prüfstand stellen. Das heißt, Flugtätigkeiten werden zurückgehen. Demzufolge könnte das natürlich auch bei den Flugzeugbestellungen problematisch sein. Am Anfang der Woche hat man ja hier noch bei Airbus die Gewinne gesehen, weil eben eine Großbestellung aus Dubai in das Haus geflattert sind. Aber dann wurden eben doch Gewinne mitgenommen, eben auch wegen der unsicheren Lage, gerade vor dem Wochenende. Man weiß nicht, was kommt. Und von daher waren die Aktien sehr, sehr stark gehandelt und vor allen Dingen eher mit einem kleinen Überhang an Verkäufen beseelt. Und bei euch Standard Lithium, da die Aktie ist ja eigentlich permanent bei euch bei den Top 100 drin, oder?
Ja, jetzt gab es aber nochmal tatsächlich noch einen richtigen Grund, um da nochmal drauf zu gucken. Die Aktie ist ja um 20% jetzt eingebrochen und kennst du Blue Orca Capital?
Nee.
Das ist der Shortseller. Der jetzt mal wieder einen Bericht rausgehauen hat zu eben Standard Lithium und die Aktie halt zweistellig in den Keller geschickt hat. Also die haben jetzt hier einen Bericht rausgehauen und demnach ist bei Standard Lithium alles nicht so rosig wie bisher und das Lithium dann nicht so rein wie bislang angenommen. Und hier hat man wirklich dann diesen Höhenflug ausgenutzt und hat mal wieder eine schöne Short-Attacke eingefahren. Entschuldigung. Man hat gesagt, die Extraktionstechnologie ist halt nicht so hoch und man kommt nicht auf Batteriequalität. Also man hat hier wirklich wieder einiges ausgepackt, es hat mal wieder gewirkt und die Aktie ist 20% im Keller. Standard Lithium hat noch am gleichen Tag reagiert und eine Gegendarstellung rausgebracht und hat gesagt, dass man hier Zahlen falsch gelesen hat und was nicht richtig verstanden hat. Und von daher geht es jetzt wieder ein kleines Stück nach oben. Wir sehen die Gegenbewegung. Das Gröbste ist aber noch nicht raus. Und von daher, wenn man den Rutsch nach unten jetzt mitgenommen hat, würde ich sagen, man wartet noch ein wenig ab, wie das Spielchen ausgeht. Aber wir kennen es nach Short-Attacken, egal ob sie berechtigt oder unberechtigt sind, dauert es erstmal eine kleine Zeit lang, bis sich die Aktie davon erholt hat. Und jetzt hat es halt eben auch Standard-Lithium erwischt. Und deswegen werde ich hier jetzt ein wenig vorsichtig. Und da zeigt sich dann mal wieder, wenn man auf eine Albemail gesetzt hätte, die hat im gleichen Zeitraum zwar nicht so viel performt wie eben Standard Lithium, aber hat sich immerhin auch verdoppelt. Ne? Man soll ja nicht so gierig sein. Ne? Und die sind vor Short-Attacken eigentlich so gut wie gefeit. Von daher, ja, ist jetzt wieder ein wenig Vorsicht bei der Aktie geboten. Aber wir sind damit am Ende. Wir müssen nicht mehr vorsichtig sein. Ne? Wir können jetzt Gas geben.
Genau.
Und ins Wochenende.
Wir können jetzt ins Wochenende gehen ohne Vorsicht. Oder doch mit Vorsicht. Vorsicht ist immer gut.
Auf jeden Fall mit Maske. Wenn es vor die Tür geht. Also, ich wünsche allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder.